mal, was ich hier habe.
Oh, du hast es ja schon. Mann, oh Mann.
Ja.
Das neue Anno. Mann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Wir sind immer noch in der Recap-Woche. Summer Game Fest geht langsam aufs Finale zu. Wir haben uns die Ubisoft Forward angeschaut. Das ist der offizielle Livestream von Ubisoft im Rahmen dieser E3-like Summer Game Festival Woche in LA. Und sie sind auf einer Bühne gewesen, was uns sehr gefreut hat. Wir waren zwar leider nicht vor Ort, aber Anne, Michi und ich haben uns den Stream für euch angeschaut und fassen ihn wie immer zusammen und ordnen die Veröffentlichungen und die angekündigten Spiele ein wenig für euch ein und ziehen ein Fazit. Und das war es dann, glaube ich, auch, gell? Das ist die letzte Show.
Genau, das ist die letzte Show. Und ich musste mir Ubisoft sogar zweimal angucken, weil im Originalstream hat man ja kaum was erkennen können. Da war wieder derselbe Heini vom letzten Jahr unterwegs, der das irgendwie wohl in den Hals gekriegt hat, dass die Bitrate ja für Twitch eh nicht so hoch ist am Ende und das dann vorenkodiert, alles den ganzen Kladderadatsch, das gut in guter Qualität vorliegende Material und das dann nochmal tot komprimiert wird von Twitch. Und da können sie natürlich auch nicht mehr viel machen. Wenn es schon schlecht vorliegt, dann können sie es nur noch schlechter weiterbringen. Also, das dass da schlimm. So unprofessionell gearbeitet wird. Ich konnte mich da echt so im Stream drüber ereifern, weil so viele Millionen, Milliarden an Euro werden in die Entwicklung dieser Blockbuster gesteckt und dann sind die Augen auf sie gerichtet und sie zeigen Pixelmüll. Pixelbrei. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Wirklich.
Nee. Da hat man so viel hochauflösende Texturen und 4K und alles Mögliche und dann wird so ein Mansch rausgehauen. Finde ich auch schade.
Und deswegen musste ich alles danach nochmal diese Einzelvideo-on-Demands, die jetzt auf YouTube sind, die sind in 1440p, die sind hochauflösend, die haben eine hohe Bitrate. Da kann man dann auch erkennen, wie hübsch die kommenden Spiele werden, zum Beispiel Star Wars Outlaws. Damit ging es ja los.
Genau, es ging mit einem Orchester los, was ich immer sehr schön finde, wenn dann Live-Musik zu Gameplay gezeigt wird. Hatte ja fast schon Videogame Awards Anleihen. Mehr als die Opening Night Live, wollte ich schon sagen. Mehr als das Opening von Jeff Keighley selbst, wo er ja gesagt hat, diesmal haben wir kein Orchester. Hat Ubisoft ein paar Taler in die Hand genommen und die Musik von Star Wars eingespielt. Und ich meine, Star Wars lebt ja auch immer von der Musik. Deswegen hat es, finde ich, auch ganz gut getan, damit einzusteigen. Und was ich dann sehr schön fand, es war kommentarlos, also es wurde auch wenig gelabert. Ähnlich wie bei Xbox war es wirklich eine sehr tighte Veranstaltung, Fokus auf den Spielen. Es war wenig unnötiges Gelaber dazwischen. Und was ich sehr, sehr süß fand, wenn ich an Star Wars Spiele denke, dann habe ich eben halt auch noch so diese alten Spiele in Erinnerung, die so vektorbasiert waren mit diesen Linien. Ja? Also diese ganz, ganz alten X-Fighter X-Wing-Spiele.
X-Wing, ja.
X-Wing hieß es. Und damit ging es auch los, was ich sehr, sehr süß fand, dass das Orchester aufgehört hat. Und dann sieht man, wie die Hauptfigur von Star Wars Outlaws an einer Arcade-Maschine steht und so ein altes Spiel spielt mit so Polygonlinien, die halt, was halt sehr stark an dieses Original erinnert. Fand ich ein sehr schönes kleines Easter Egg.
Ja. Ich war auch atmosphärisch direkt mitgenommen. Ich hatte so das Gefühl, eigentlich war von der E3 fast alles da, bis auf die E3. Also die Konferenzen von Microsoft und Ubisoft waren dann ja auch in Person und mit Publikum und alles. Das war so wie sonst, nur die Hallen waren halt nicht gefüllt. Und Demos gab es nur auf Steam und nicht in der großen Messehalle zum selber ausprobieren.
Man konnte vor Ort wohl was spielen. Also IGN das Live auch so ein Playday, hat auch so eine Spielsession gemacht, wo man auch irgendwie Demos spielen konnte. Und bei Jeff Keighley gab es, glaube ich, auch so Playday. So eine kleine Halle, wo irgendwas aufgebaut war. Ne? So ein paar Stände waren da schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Okay, also lasst uns über Star Wars Outlaws reden. Wir haben ja schon ein bisschen was darüber erfahren und wussten ja, das war jetzt ja keine neue Ankündigung. Wir haben jetzt halt einen sehr, sehr ausgiebig, ich glaube 20 Minuten lang.
Das finde ich
direkt
ja total
nach der Gamescom.
Überraschend. So, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass es dieses Jahr noch erscheint. Das haben sie aber vor einiger Zeit schon angekündigt und deswegen ist das jetzt nur noch mal so ein bisschen reassuring quasi an uns. Guck mal, hier ist das fertige Spiel. Ist das nicht hübsch? Ja, okay, finde ich schon, aber es sieht halt aus wie ein typisches Ubisoft-Spiel, ganz ehrlich. Diese Mission, die da gezeigt wurde, eine Basis infiltrieren, das ist ja was ganz Neues. Kannst gucken, ob du schleichen willst, wenn du entdeckt wirst, ballerst du dich halt durch, um irgendwen oder irgendwas zu finden. Und da dachte ich schon wieder, das zeigt ihr uns, das ist für euch besonders an Star Wars, dann gute Nacht.
Ich finde
es echt mega gut.
Es ist die normale Ubisoft-Formel, da gebe ich euch recht. Aber ich bin so angetan von dem, was sie mir da gezeigt haben. Ja, es ist bekannt, aber es ist halt fucking Star Wars. Und sie treffen diesen Look und sie treffen diese Atmosphäre. Und es ist endlich mal ein Star Wars-Spiel ohne Lichtschwerter, ja, wo ich kein Jedi bin, sondern ich bin halt ein Han Solo-artiger Charakter oder eben diese weibliche Hauptfigur, die einfach ein, wie sagt man da, Rogue, nee, ein Scoundrel.
Ein Rogue, Scoundrel.
Ja, Scoundrel ist. Das heißt, ich habe halt relativ viel Freiheit, was ich machen möchte. Ich kann mich mit den einen Lagern irgendwie streiten, also mit den einen Fraktionen streiten, dort Punkte sammeln, dort ein bisschen Geld machen, mein Schiff ausbauen. Es gibt Weltraumkämpfe. Ich kann auf den ganzen Planeten, ich kann auf bekannten Planeten Sachen mir angucken, die ich aus den Filmen kenne. Wie natürlich, haben sie ja klar gezeigt, die Cantina.
Mos Eisley, ja.
Mos Eisley, aber dort auch einfach ein bisschen rumstreunern. Natürlich macht man Videospielsachen in diesem Spiel, aber das, was ich gesehen habe, das ist der feuchte Traum, wie wir uns immer, oder also ich rede jetzt von mir oder halt Leute, die Star Wars mögen. Es ist doch genau das Star Wars-Spiel, was man sich eigentlich immer gewünscht hat. Also mich spricht es auf allen Ebenen komplett an. Ich weiß, ich werde mich in diesem Spiel verlieren. Und ich bin eigentlich ein Trekkie. Ja? Ich bin nicht mal der größte Star Wars-Fan. Aber das, was ich da gesehen habe, ich habe so Bock drauf. Ich will am liebsten das Spiel jetzt sofort nonstop die nächsten 2 Wochen. Ich will nichts anderes mehr tun. So fasziniert bin ich von dem, was wir dort alles gesehen haben. Und ich habe so Bock drauf, dieses Spiel zu erleben.
Das freut mich sehr zu hören und freut mich auch sehr für dich. Ich finde die Lizenzumsetzung auch von dem, was gezeigt wurde, gut bis sehr gut. Sie ist natürlich schon sehr oberflächlich. Also ich finde, da ist selbst ein Mandalorian irgendwie mutiger, was mit der Lizenz dann gemacht wurde, um Star Wars auch noch aufzubauen. Genau, die Serie. Aber es ist schon wirklich gut getroffen. So ähnlich wie das mit Indiana Jones auch ist von Microsoft, wie sie da die Filme nehmen. Es ist also schon die oberflächlichste Schicht abgekratzt und dann genutzt, aber wenigstens professionell dann umgesetzt, sodass das auf jeden Fall sofort wiedererkennbar ist und ein richtig guter Fanservice ist. Da gebe ich dir absolut recht. Es geht natürlich aber spielerisch schon am Ende darum, was du dann machst. Und da ist es halt so, dass man das einfach vielleicht in unserem Alter dann schon zu oft gemacht hat, wenn man genügend Ubisoft-Spiele gespielt hat. Gerade dieses, ich fahre wohin, bleib dann stehen, so wie in Far Cry, hol mein Binoculars raus und gucke irgendwie, pinge da noch ein paar Sachen ran und dann wird reingeschlichen und dann wird einer noch so kurz überwältigt und
Ja, das ist ja klar.
Ja, es ist nicht gut. Die Präsentation war nicht gut, ganz ehrlich. Ich muss sagen, das fand ich nicht gut. Die hätten uns 1000 andere Sachen zeigen können. Zeigen uns aber das, was sie immer zeigen. Nämlich, hier ist eine Basis, wir müssen infiltrieren. Wir müssen irgendwas rausholen. Genau das, was du eben meintest. Ich will diesem Spiel nicht absprechen, dass es toll wird. Das Problem ist, ich sehe es so gerade nicht. So, ich sehe nur das, was sie da gezeigt haben und ich denke mir, again, das haben wir 100.000 Mal gemacht.
Zweiter Punkt, die Kämpfe im Weltall. Da war so ein mega heftiges Auto-Aim am Start und die sahen so simpel, übersimpel aus. Also noch simpler als in Starfield. Und ich muss tatsächlich, also man wird wahrscheinlich schon hier und da einen Vergleich zu Starfield ziehen können. Und ich muss sagen, ein paar Sachen gefallen mir direkt in Starfield besser als das, was ich dann gestern in der Präsentation gesehen habe. Cool ist, dass man hier zumindest einen fließenderen Übergang hat von der Ladezeit, wenn man auf so einen Planeten zufliegt. Allerdings gibt es hier dann auch nur einen Landeplatz, so wie das aussieht. Man kann gar nicht irgendwie rumfliegen, was ja auch sinnvoll ist oder gar nicht irgendwie meiner Fantasie entspricht, dass ich irgendwie dann da Tatooine wirklich kilometerweit irgendwo in der Wüste rumstapfen kann. Das muss ich nicht haben. Aber es gibt schon Dinge, wo du jetzt sagst, das ist so der feuchte Traum. Es gibt schon noch Dinge, die ich mir bei Star Wars als kleines Kind, was ich mir gewünscht hätte, was das jetzt irgendwie halt nicht bietet. Das scheint schon sehr vorgegeben zu sein, auch dass die NPCs dann nicht einen Tagesrhythmus haben werden, sondern immer wieder an der gleichen Stelle statisch stehen werden und da ihren Banter machen oder halt mal einen umschubsen und das immer und immer wieder passiert. Weiß ich nicht, ob das nicht dann auch schneller alt wird, als es mir lieb wäre. Also ich mag schon so ein paar Sachen, Standards, die in dem Genre gesetzt wurden, die ich quasi heutzutage erwarte bei so einer AAA-Produktion. Und dazu gehört für mich zum Beispiel Tag-Nacht-Wechsel und dass die Leute zumindest mir die Illusion geben, nicht nur an einem Ort stehen zu können.
Dafür ist es zu sehr Uncharted, hatte ich so das Gefühl, ja.
Ich bin auch nicht so der mega Star Wars Fan. Ich mag die Filme total gerne, aber ich gucke mir keine einzige Serie außerhalb dieser Filme an, weil mich das alles nicht interessiert. Deswegen, für mich ist das, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich brauche meine Jedi und meine Sith und meine Lichtschwerter. Das finde ich irgendwie geil, aber
ey, ja, gerade die kriegst du tatsächlich jetzt hier auch nicht.
Die kriegst du halt nicht, ne? Also ich werde es auf jeden Fall mal anspielen und vielleicht bleibe ich drauf hängen, das wäre ja schön. Mhm. Aber so als Präse, so wie wir das gestern gesehen haben, ich war nicht begeistert, wie es vielleicht
ja, unabhängig von dem Star Wars Bonus war halt wenig Neues drin, da gebe ich euch absolut recht. Mich hat es ungefähr, ich kann es verstehen, weil mich hat Avatar so kalt gelassen.
Ja,
als
ja genau,
Avatar das gezeigt ist halt wurde,
Lizenzgeschichte
mit der Lizenz kann ich halt nichts anfangen, da war ich halt so davor gesessen, habe gesagt, ja, sieht hübsch aus, schöne Welt, aber interessiert mich halt null, so in dieser Open World irgendwas zu tun. Und das ist hier jetzt halt anders, weil ich halt gerade dieses, man kennt die Welt, wenn man die Filme und die Serien, ich mag die Serien auch total gerne, und gerade das Mutigste hier daran ist ja, dass es eben halt mal nicht eine Jedi Machtfantasie ist. Das finde ich halt das Interessanteste eigentlich daran, dass es ein bisschen das Drumherum auch zeigt. Und da hat Star Wars ja schon viel zu bieten, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Man wird ja trotzdem wahrscheinlich Cameos haben und bekannte Gesichter. Ich meine, allein, dass sie schon uns hier die Kantine auf Mos Eisley gezeigt haben, ist ja schon so ein bisschen gähn. So nach dem Motto, ja, sind wir schon wieder hier.
Ja, und auch den Rancor ja, auch. Also sie haben halt so viele Sachen aus den Filmen, auch gestern dann schon in dem Trailer, der danach noch lief, gezeigt, wo ich schon dachte, ja, okay, ihr sahnt aber schon eigentlich alles einmal ab, was wir aus den Filmen geil finden. Das könnte halt schnell sehr oberflächlich werden.
Natürlich.
Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Wir drei sind so auf einem Spektrum gut verteilt. Du bist halt echt mega, ich will es leise hyped nennen. Ich bin so in der Mitte und Anne ist eher jetzt ein bisschen abgeturnt. Also alles stimmt irgendwie auch und wahrscheinlich ist alles irgendwie valide und legitim. Man ist ja sowieso vorsichtig, positiv gestimmt, dass es überhaupt so gut aussieht, dass Ubisoft diese Lizenz gekriegt hat. Und das Showing war jetzt auch nicht eine Katastrophe oder so.
Nein.
Wir sind mal gespannt, es dauert ja nicht mehr so lange, dann werden wir Gewissheit haben, was es dann am Ende genau ist und was jetzt nervt, was nicht nervt.
Ich wollte eine Sache noch sagen, der Ghoul aus Fallout spielt auch eine Rolle, dieser Cowboy-Slingshot. Nein, was ich interessant finde, dass sie so eine Missionsmechanik jetzt einbinden, dass man quasi Experten und Expertinnen sucht, das ist quasi so die Questreihe, und das dann mit dem Skilltree irgendwie zusammenhängt. Das finde ich irgendwie noch, was so ein bisschen vielleicht eine Neuerung für das Open-World-Genre sein könnte. Aber es ist, glaube ich, eher nur damit so eine Art von Story, damit man sich halt die Kampagne so zurechtlegen kann.
Was aber ich Meister finden quasi, ja. Genauso wie Luke auf die Dings auf die Ray auf die Suche nach Luke gegangen ist, ja.
Hier, was ich ganz schön fand, ist dann, als dann der Game Director war, es glaube ich, dann auf die Bühne kam. Man sieht halt, wie arschglücklich die sind mit diesem Spiel, ne? Das finde ich halt wieder richtig toll, dass sie wirklich diesen Traum hatten, mit dieser Lizenz überhaupt mal arbeiten zu dürfen und sich dann das irgendwie da so zusammenzubasteln, wie sie das wollen. Das finde ich immer total schön.
Ubisoft ist eh so schnell immer so knuffig und süß.
Ja.
Also das war, glaube ich, der Julian Gerardi, den du ansprichst. Den hatte ich schon ein paar Mal interviewt. Ich glaube, ich habe den auch noch nie. Der ist eigentlich schon so ein kleiner, genervter Stinkstiefel. Ich weiß auch gar nicht, warum der immer noch bei Ubisoft ist, so oft wie der genervt war, wenn ich ihn getroffen habe. Und der war so happy gestern. Also das war echt cool zu sehen.
Es wird von Massive Entertainment gemacht. Also die Leute, die Division gemacht haben. Und ich finde, es sieht jetzt schon besser aus als alles, was EA mit der Star Wars-Lizenz jemals gemacht hat.
Oh.
Was?
Was?
Hä?
Die Jedi-Spiele sind doch gut.
Die sind doch super geil. Aber
ich finde das hübsch
hier. Super geil, aber gut.
Nun.
Nun auch da. Ach, schön. Weil können wir eine Star Wars-Bestenliste machen. Dann können wir unser X-Wing auf 1 setzen und die Star Wars-Spiele auf dem Super Nintendo irgendwie noch reindödeln. No. Das wird spitze.
Sehr schön.
Making a Top 5.
Genau. Wir müssen nicht zwingend chronologisch vorgehen bei dieser PK, weil halt sehr viel Altes, Bekanntes dabei war. Also es wurde ja sehr viel Zeug gezeigt, wie eine neue Season für Skull & Bones und so. Aber da habe ich jetzt irgendwie wenig Aktien drin. Deswegen würde ich sagen, gehen wir
krass, da wurde ja krass gelogen, ne? Das können wir kurz sagen. Dass irgendwie die Spielerschaft und Community halt immer gewachsen wäre oder gerade wächst. Das ist natürlich totaler Mega-Bullshit. Also, Skull & Bones hat extrem sinkende Spielerzahlen. Da können sie mir sonst was erzählen. Das ist nicht wahr.
Das stimmt, das ist nicht wahr. Und das ist aber so typisch Ubisoft. Was sie ja eigentlich schlau machen, sie binden halt überall ihre Community ein. Gerade bei Skull & Bones hat man halt viele Leute gesehen, so viele Ausschnitte von Twitch oder was weiß ich, wo Leute halt aktiv spielen. Ne? Das machen die auch wirklich clever und so entsteht halt auch immer der Eindruck, ja, alle sind super happy mit deren Spielen. So. Das, also was Marketing angeht, da sind die schon ganz vorne dabei. Aber ja, das, in der Realität sieht das natürlich teilweise ganz, ganz anders aus.
Ja, dann lasst uns doch über den Shadow Drop reden, oder? Anno 117, Pax Romana. Ein neues Anno habe ich nun gar nicht kommen sehen. Für
was?
Die,
Hä? Das war doch vorher schon angekündigt.
Ja, wahrscheinlich, offensichtlich.
Was? War das? Ich habe das, ja, hab das nicht mitbekommen. Ich habe das völlig kalt erwischt.
Ja, mich auch. Und ich fand es, okay. Ich habe sogar diesen Mann, der da seine Rede gehalten hat, da dachte ich so, boah, was ist das denn jetzt, langweiliger Scheiß? Und dann habe ich angefangen, irgendwie so rumzufeixen, musste im Stream dann auf einmal, als da Anno 117 stand, Quersumme 9, wieder 2 Minuten zurückgehen und mir das nochmal irgendwie geben, was da gerade passiert ist. Da war ich so überrascht, war ich von der Geschichte.
Ich möchte mich übrigens entschuldigen, dass die Quersumme dieser Podcast-Episode nicht 9 ist.
Ja, das ist leider unfortunate.
Pax Romana heißt das Ganze. Es spielt zum Zeitalter des alten Rom und man kann sich entscheiden zwischen den Provinzen Albion oder Latium. Also Festland oder ein bisschen mehr Handel und See und Kram. Mehr ist gameplay-technisch noch nicht bekannt, aber ich habe so richtig Bock und finde, das ist ein super Ansatz. Ein ähnliches Szenario, nicht Echtwelt, hatte ja das meiner Meinung nach beste Siedler mit Siedler 2 gehabt. Von daher bin ich mal gespannt, wie Anno das jetzt umsetzt mit den Römern.
Bin ich auch gespannt, ja. Also kann man sich eigentlich schon fast gut vorstellen. So ist eigentlich relativ naheliegend. Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Idee, nachdem sie in der Zukunft waren, was nicht so gut ankam und Mittelalter irgendwie abserviert ist, da jetzt so ganz weit zurückzugehen, finde ich eine sehr clevere Idee.
Ich finde es auch cool. Es ist absolut nicht meine Spielereihe, aber ich hatte vorher schon irgendwo gelesen, dass es kommt. Und deswegen war das jetzt auch keine Surprise so richtig. Ich finde die aber irgendwie sympathisch, die Leute.
The English was very cool.
The English.
From the Manuel on the stage.
Ja, und wenn man sich dann die internationalen Reaktionen dazu anguckt, ist ja auch knuffelig, wenn sie dann alle Anno sagen.
Anno.
Anno.
Anno. Anno. The new Anno was released. So süß.
Wie sagt man denn Anno, Anno so und so auf
Anno Englisch? Musst du Anno sagen, das ist halt Latein.
Ist ja, sagt man auf Englisch, sagt man eigentlich auch Anno, ne?
Ja, die sagen ja, das
sollte man, wenn man.
Nee, die sagen Anno, weil die sagen ja auch Amen und nicht
Anno. Richtig, richtig, aber wer Ahnung hat, sagt halt Amen, auch als Amerikaner. Naja,
anyway. Die sprechen alles aus, was sie, wie sie möchten, von daher.
Ich möchte mit Sky Dumont zitieren. Huiuiui, ein neues Anno. Oder was hat er gesagt?
Huiuiui, ein neues
Kennt
Anno.
Ihr
hat
diesen Werbung?
Hat er das denn gesagt?
Sky Dumont hat Werbung gemacht für Anno 1404.
Ach, das muss ich aber echt mal googeln.
Mit einem super geilen Clip. Also, oh, ein neues Anno. Da spielt er irgendwie mit so seiner Enkelin. Die packt es dann irgendwie aus. Und das ist ein geiler Clip. Müsst ihr unbedingt gucken.
Schön. Aber das Problem ist ja auch so ein bisschen, ich meine, die haben ja gar nichts gezeigt. Das bedeutet, das kommt in 3 Jahren oder so.
Halte ich nicht für so weit. Also, ja kann schon sein. Wenn sie nicht jetzt bei Gamescom auf einmal mit richtig fett Gameplay um die Ecke kommen, was gut passen würde, ich sag dieses wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr kommt. Ansonsten halte ich 27 tatsächlich für realistisch.
Ja. Ich halte es realistisch, dass sie es wieder so machen wie beim letzten Anno, dass sie so Community-Beta machen, um auf das Feedback, weißt du, so Early Access-mäßig, dass sie nächstes Jahr im Early Access damit rauskommen.
Solange es nicht so ein Skandal und so ein absoluter Fail wird wie bei dem letzten Siedler, was sie ja zu Grabe getragen haben, im Endeffekt mit dem letzten Teil, wo jetzt 10 Jahre gehen dürfen, bis man sich überhaupt diesen Namen wieder in den Mund legt als Ubisoft. Ist alles in Ordnung für mich.
Ja,
nee, Anno 1800 war ja ein großer Erfolg, auch von der Community.
Ja.
Genau. 35 Jahre Prince of Persia hätte man ja eigentlich erwartet, dass sie da vielleicht was Neues zu Sands of Time zeigen. Sie haben es erstmal ganz weit ausgeholt, indem sie gesagt haben, hey, wir haben euch ja dieses Jahr schon zum Jubiläum 2 tolle Prince of Persia-Spiele gegeben. Das ist ja auch korrekt. Das erste hatten wir ja hier auch besprochen. Das bekommt jetzt so ein, missionsbasierten Mini-DLC.
Das, was jedes Castlevania auch hat. Ja.
Genau, finde ich furchtbar langweilig. Bosskämpfe, Boss-Rush und solche Geschichten. Also für den Lost Crown gibt es so ein kleines Mini-Add-on. Und es gibt ein neues Biom für das Early Access Prince of Persia, The Rogue Prince, wo man eben halt in ein neues Biom rennen kann.
Gott, fand ich das unsympathisch. Kann ich das mal ganz kurz sagen? Bitte?
Was?
Der Typ, der da stand für Rogue Prince of Persia und meinte, oh, wenn hier das Video seht ihr 2 Wochen in der Zukunft und da sind ja schon alle Bugs gefixt und so weiter und so fort.
Was?
Der Typ war so
Zum Glück habe ich nie zugehört, das ist ja furchtbar.
Nee, der war total cringe und doof. Deswegen, ich mag irgendwie die Ästhetik von dem Spiel nicht und jetzt habe ich auch noch ein Gesicht dazu, weißt du, und denke mir auch so, Gott, den Typ mag ich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich The Rogue Prince of Persia niemals spielen. Traurig.
Ja. Und dann hieß es ja, die Zeit, ein Spiel, was besonders timeless ist und dann schon so Raunen im Saal und natürlich war The Sands of Time gemeint, was ja so ein bisschen in der Versenkung wieder verschwunden ist, nachdem es zweimal Studio, glaube ich, gewechselt wurde.
Richtig, eingestellt und neu angefangen und dadurch nie kommuniziert wurde, war das dann total weird, der Moment, als sie gesagt haben, okay, Sands of Time kommt, aber 2027.
26.
Ja, whatever. Ja. Ja.
Also das war ein bisschen, das war ungefähr der Moment, wie bei Nintendo, einfach ein Logo Metroid zu zeigen. Time. Und das ist alles, was wir haben.
Ja,
ja, also ja, das ist halt, Time kommt 26. Das schon ist krass.
Halt nur peinlich, weil sie halt schon vor Jahren diesen Trailer gezeigt haben, von wegen, ja, das Remake ist da. Ne?
Und aber anscheinend war das alte wirklich ein eher so Remaster-Rechnung.
Ja. Und jetzt bauen sie es halt neu. Jetzt
bauen sie es komplett neu. Ich habe nochmal wiederholt gesagt, Sands of Time, jetzt ist ja auch genügend Zeit noch bis in zwei Jahren das Ding vielleicht erscheint. Spielt das nochmal. Das ist nicht ein bisschen schlechter geworden. Das ist so ein perfektes Gameplay. Super Spiel, nicht zu lang, nicht zu kurz. Toller Twist, tolle Steuerung, tolle Mechaniken, einfach alles.
Ja. Was war das? PS2, ne?
Das ist alles. GameCube, PS2, Xbox PC.
Ich glaube, ich habe das. Ich bin nicht sicher, müsste ich gucken.
Mit eurem Retro-Scheiß. Ich warte bis 26.
Und spielst so lange Star Wars und darfst nichts anderes spielen.
Solange spiele ich natürlich irgendwelche komischen neuen Autos. Hey, das war der schlechteste Hundehintern, den ich je animiert gesehen habe. Bei dem Motor.
Was kommt jetzt?
Ja. Ich meine nicht das neue Monopoly, was angekündigt wurde. Ja. Für Motorfest.
Motorfest.
Da war doch dieser The Crew Motorfest, genau. Da war doch dieser Hund, der da am Anfang gelaufen ist. Und also wir haben ja schon viele animierte Tierhintern gesehen, aber dieser Tierhintern, schaut euch das mal an.
Also diesen Arsch muss ich mir jetzt live angucken.
Das war so eine komische Animation von diesem Hundehintern, von dieser Bulldogge. Ich komme da nicht drüber weg. Sorry, dass ich so viel über Hundehintern hier rede.
Ja, mir ist der gar nicht in Erinnerung geprägt.
Den ganzen Körperhund. Da ist der Hundehintern. Hä, sieht doch aus wie ein Hundehintern.
Nein, wie der läuft.
Diese Rasse läuft doch so.
Ich weiß nicht, ob ich...
Na gut, dann liegt's an mir. Tut mir
das liegt an dir, Manu. Schon,
ist schon okay. Ist schon no King-Shaming, Leute.
Ich möchte bitte in der Community darüber Abstimmung, wäre das eine normale Hundehintern.
Ja, ob das ein guter Hundehintern ist, das würde ich auch gerne wissen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Trailer mir die Augen rausgelötet hat.
Komm, lass uns da bitte nicht drüber reden. Das ist genauso frech wie die Sache mit Skull and Bones, was sie da mit The Crew Motorfest gezeigt haben oder machen wollen oder sonst was. Ich wiederhole nochmal, Ubisoft ist gut darin, Spiele zu unterstützen, auch wenn sie erstmal kacke sind oder erstmal nicht so erfolgreich sind. Das machen die echt toll und das ist auch aller Ehren wert. Aber sie müssen uns nicht erzählen, dass irgendwas ein Riesenerfolg ist, wenn das halt noch nicht ist. Das finde ich bescheuert. The Crew Motorfest ist halt ein Riesendebakel und ist auch einfach nicht toll und nicht gut und ist höchstens nett.
Ja. Haben die nicht sogar gesagt, es wird kein weiteres The Crew geben? Ja, ne? Die haben das so komplett eingestellt, dachte ich.
Das erste, ja.
Genau, das
erste.
Nee,
aber so generell meine ich die Marke.
Motorfest haben sie gesagt, das läuft besser als die ersten beiden. Also diese Richtung, dass sie sowas machen wie Forza Horizon, ist schon nicht die dumme Entscheidung gewesen. Es wurde nur noch nicht so. Ist halt nicht so gut. Ne?
Was war das denn dann? Dann war es irgendwas anderes, was ich
glaube, du meinst The Crew 1. Das haben sie halt richtig blöd dann Hardcut gemacht und alles gesagt. Jetzt gibt es nur noch The Crew 2.
Ja, kann sein.
Okay, aber apropos Hundehintern. Wir hatten auch einen Schieberhund statt Füchse in Ubisofts Antwort auf das Japan-Genre. Natürlich gab es ganz, ganz, ganz viel zu sehen zu Assassin's Creed Shadows. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ja schon Bock drauf. Das ist ja nicht so, dass ich nicht Spaß dran hätte. Aber wenn es Ghost of Tsushima nicht geben würde, dann wäre das ein absoluter Knaller gewesen, oder? Was wir da gesehen haben. Aber seit wir halt Ghost of Tsushima alle durchgespielt haben und auch Füchse gestreichelt haben und das auch jetzt zum 100. Mal irgendwie schon in Samurai gespielt haben, ist es irgendwie, so wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, kommt Shadows eigentlich irgendwie ein paar Tacken zu spät.
Ja, ich finde es auch nicht verkehrt, was sie gezeigt haben. Ich finde es toll, dass man sich anscheinend entscheiden kann bei Missionen, mit wem man spielen möchte. Denn ich würde ganz gerne immer das Mädchen, wollte ich gerade schon sagen, die Frau spielen. Weil, wie gesagt, du hast es gerade eben schon schön angesprochen, ich habe jetzt echt mehrere Japan-Spiele als Samurai bestritten. Und habe wirklich keine Lust mehr gerade. Und ich meine, wenn du dieses Setting schon hast, dann doch gerne als quasi Assassinin oder Shinobi. Ist sie Shinobi, ne? Ja, so nennt man die, glaube ich.
Und das heißt ja auch Shadows. Mit ihm ist man halt überhaupt nicht
Schattenaktiv. Ja, ist überhaupt nicht Shadow, Alter. Die
Stelle fand ich so bescheuert. Ich kann schon verstehen, dass ihr das irgendwie trennt und der Typ hat halt eine Rüstung an oder so, aber dann nehmt sie ihm halt einfach ab und er kann dann auch so spielen. Aber ich möchte nicht mich im Spiel entscheiden müssen zwischen, willst du da jetzt irgendwie leiser rangehen oder willst du ganz Blazing oder Swords Slashing da rein drödeln und dann alles ummetzeln und dann so halt irgendwie die Gender-Entscheidung haben. Das finde ich nicht elegant heutzutage. Das finde ich plump.
Ich finde das ganz nett. Also wie gesagt, das lässt mir halt die Wahl, ob ich mir diesen Samurai-Typen nochmal reinziehe oder ob ich...
Dann musst du aber kämpfen.
Ja, natürlich muss ich dann kämpfen. Das werde ich ja auch nicht machen. Das meine ich halt. Das ist ja das, was ich nicht möchte. Und wenn Assassin's Creed nur diese Option gehabt hätte, als Samurai zu spielen, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht und dann würde ich es auch nicht spielen. Aber jetzt weiß ich...
Ach so, meinst du. Ja gut, man
kann die Shinobi sein. Ne? Jetzt weiß ich kann wann immer ich möchte die Shinobi sein und assassinenmäßig vorgehen, nämlich leise.
Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Also ich habe so verstanden, dass man immer frei wählen kann, aber so ist es mir... Ja, aber der Anfang wird sicherlich so sein, dass man mit beiden Charakteren so eine
Art Tutorial kriegt. Ja, klar, du musst ja irgendwo anfangen.
Genau, bis sie sich begegnen und so. Ja. Und dass man beide Grundlagen kennenlernt. Aber es ist halt nicht wie bei Origins oder bei Valhalla, dass man halt zwischen den zwei Charakteren wählen kann, einen hat und dann seinen Spielstil findet. Sondern hier haben sie es jetzt eher wie bei Syndicate gemacht, gell? Dass halt jeder Charakter so seinen Style hat. Ja.
Ich finde es, wie sie es bei Valhalla gemacht haben, insgesamt besser. Da kann man sich doch einen aussuchen, will ich Mann oder Frau, aber dann ist das permanent der Hauptcharakter und den kann man halt in welche Richtung auch immer entwickeln. Finde ich deutlich eleganter und deutlich besser. Das muss auch für mich nicht immer ein Team sein. Ich finde ein Duo, wenn es so gemacht ist wie ein Syndicate, da hat es storymäßig für mich so ein bisschen Sinn ergeben, da fand ich es okay. Aber wie es gemacht wurde hier in Odyssey und so, das finde ich irgendwie dann nicht so klasse. Da hat mir auch Origins besser gefallen, wo es dann einen gibt. Da gab es dann nur den Mann, den Bayek, glaube ich, heißt er. Mhm. Und da konnte man dann halt auch gucken und sich frei entscheiden, wie man spielen wollte. Finde ich insgesamt halt deutlich für mich passender. Aber das wusste ich jetzt auch noch nicht, bevor ich es jetzt hier wieder gesehen habe und so dachte, jo, das ist so 2001, Leute, wenn ihr mich jetzt hier reindrängeln wollt, dass ich ihn nehme, wenn ich kämpfen möchte oder sie nehme, wenn ich schleichen will. Ich bin gerade in der Phase, wo ich keinen Bock auf Schleichen habe, aber ich finde sie halt viel geiler als Charakter. Ich würde gerne sie spielen, aber gerne metzeln.
Ich wette, du kannst auch metzeln mit ihr. Sie hat doch auch ein Schwert. Also, ich glaube, da... Die sind nicht so strikt getrennt, wie es aussieht.
Aber das Spiel, wie es aussieht, wie du sagst, ja.
Okay. Ne? Aber das haben sie halt jetzt so stereotypisch gezeigt, weil sie das halt so entwickelt haben. Aber wie du das im Endeffekt machst, das bleibt dir wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, selbst überlassen.
Cool, finde ich nach wie vor die Wetterbedingungen, die wechseln, Tag-Nacht ist ja auch drin und sogar die Seasons, dass du halt auch Herbst, Winter und so hast. Das ist ja was, bei Ghost of Tsushima fand ich das so endgeil, aber da ist es ja fest, so hart reingebacken, dass du halt, das Spiel startet, glaube ich, im Sommer und endet im Winter. Und ich hätte halt gerne im Winter nochmal den Anfang gespielt oder so, dass es halt einfach diese Welt komplett dynamisch ist und das ging da ja nicht. Von daher, den Aspekt finde ich schon gut, aber gleichzeitig muss ich sagen, eigentlich sieht Ghost of Tsushima durchweg besser aus, was ich gesehen habe. Also von allen Aspekten, auch von dem, wie sich die Kämpfe gestern, wie das aussah, das war nicht schlecht, aber Tsushima fand ich eigentlich, also wir müssen es erst gespielt haben. Aber ja, es ist schon 3 Jahre alt und jetzt gerade in der schönen PC-Version erschienen.
Wie er durch die Stadt läuft, das sieht ja grafisch eigentlich ganz gut aus, aber dann zuckeln die Charaktere immer so und stellen sich dann so in Position und verbeugen sich. Also es wirkte sehr...
Ja, und können wir bitte mal über die Dialoge reden? Wie cringe waren die denn, diese Onliner, die von sich gegeben? Nee, also Assassin's Creed war da nie gut, Sie danke, war, es war halt mal schon schön mit Ezio. Da würde ich sagen, selbst da sind die Dialoge tausendmal besser. Aber das, das gestern aber war ja ein Cringe-Fest.
Das ist nur für die, dass sie mit sich selber reden, ist 100% nur für die Präsentation. Das ist nicht im Spiel.
Wie, ich meine nicht unbedingt mit sich selber. Auch dieses, als sie miteinander geredet haben, von wegen diese One-Liner. Ja, aber dann werden sie mein Schwert zu spüren bekommen. Also so richtig doofe, billig
One-Liner. Vor allem sagt sie so, too late. Weißt du, sie benutzt ein Meme.
Ja, ja, genau.
Im feudalen Japan, wo ich denke so, nope.
Wo ich mir jetzt schon wünsche, dass eine japanische Tonspur drin ist, dass man nur die Hälfte versteht und dann nachlesen kann. Ey, das kann nicht sein.
Bitte, ja.
Ja. Spielerisch ist halt das Altbekannte, ne? Also da war jetzt keine Revolution oder Evolution, besser gesagt, für das Assassin's Creed-Genre drin. Das ist wieder so ein bisschen rückschrittig mehr zurück zu klassischen Tugenden, nenne ich es jetzt mal, was Assassin's Creed angeht. Es ist ja deutlich weg von dem, was wir in der letzten Trilogie hatten, also weniger Rollenspiel, so Aspekte. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass es wieder klassischer ist. Gerade ihr Gameplay war ja sehr klassisch. Assassine, es war fast schon Spider-Man, fand ich, wie sie dann an der Decke klebt, oben Spider-Woman, the Game. Und bei ihm fand ich die Kämpfe eher auch wieder einen Rückschritt zu dem, was wir eben auch schon bei Ghost of Tsushima und so hatten.
Sehr behäbig.
Ja,
ja, sehr, da sehr lahm. Vor allen Dingen dann interessant zu sein, wie leicht dann das mit dem Konter und so wieder wird. Das ist ja immer so ein ganz schmaler Grat, den man da gehen muss als Entwicklerteam, wenn man es gut hinkriegen will. Und jetzt müssen sie es für zwei Spielstile quasi optimieren, dass es gut funktioniert. Mhm. Auch wie sie dann das Dorf da durchforstet hat und überall vorbeigeschlichen ist. Das hat halt jemand gespielt, der den perfekten Weg kannte. Ich weiß jetzt schon, wenn ich den halt nicht kenne und dann irgendwo entdeckt werde, dann brennt wieder die Hütte und ich renne wieder halb weg und dann verstecke ich mich so halb hinter einer Mauer, dann sieht mich einer wieder, dann gehe ich wieder hoch, verstecke mich irgendwo oben auf dem Dach, duck mich. Also das ist alles, das kann geil sein, kann aber auch so schnell so blöd sein und die Immersion komplett kaputt machen in einem Assassin's Creed Game oder allgemein in Schleichspielen ist das immer so ganz schwierig, dass man es sauber hinkriegt. In Metal Gear Solid ist das zum Beispiel auch furchtbar und das ist ja super, also ist ja super bewertet und eine Legende, aber
ich fand es bei seinem Kampf schon wieder so ein bisschen upturned. Also
ja, voll.
Es war so langsam, dann hat es ständig so angehalten, um im richtigen Moment die Blocktaste zu drücken. Das hatte immer so Unterbrechungen, so kurze Timeframe-Stops, um halt quasi dir dieses Zeitfenster zu lassen. Ist einzig positiv, also negativ fand ich auch, dass halt da stehen halt drei Gegner und die warten halt immer brav.
Ja,
das ist
serietypisch, ja.
Ja, aber das hätte man halt mehr wie Batman oder so hinkriegen können, weißt du, dass es irgendwie eleganter und flüssiger ist, naja. Was ich gut fand, dass es blutiger war. Also es war richtig schön, so Kopf abgehackt. aber es finde ich, gehört auch dazu, es ist ein Spitzerkampf, weißt du, der hat da so eine fette Keule mit Stacheln und dann spritzt das Blut halt auch ordentlich. Das fand ich gut, dass es da auch passend ist. Was ich hübsch fand, waren diese Schwarz-Weiß-Special-Attacken. Ja, dass dann der Assassinen-Move, der Kill, dann wirklich auch so wieder stylisch in Szene gesetzt ist.
Wetten, dass sie auch den Schwarz-Weiß-Effekt, den Ghost of Tsushima auch versucht hat, auch kopieren werden, einfach weil das halt so cool ist. Ich weiß ja nicht, wer das gespielt hat.
Kurosawa-Effekt, ja.
Na gut, wir müssen auch nicht mehr lang warten. Das kommt ja jetzt schon bald. Ich glaube, ich werde es ein paar Stündchen spielen, aber es wird, glaube ich, kein Spiel, was ich durchspielen werde.
Weiß ich nicht. Ich habe mich auch durch Rise of the Ronin gequält, obwohl das wirklich kompletter Quatsch war am Ende. Also, wenn da Japan draufsteht, dann bin ich zurzeit einfach sehr intrigued und muss das irgendwie durchziehen.
Was noch erwähnenswert ist, es kommt auch für Apple-Devices, also für das aktuelle iPhone zum Beispiel, wenn man da die Pro-Variante hat oder auf die MacBooks und iMacs und alles mit M-Chips, wird das Ganze portiert, sogar mit Raytracing auf den neuesten Generationen.
Ja.
Bin mal gespannt, wie das dann am Ende läuft. Man hat gestern schon gesehen, bei dem Kampf nach dem Target-Kill in dem Dorf von ihr, da hat sie dann irgendwie sowas, Waffe gezückt, die alles in der Umgebung Massenschaden gemacht hat und auch so ganz viel Bambus weggemäht hat. Und dann waren die Bambus, das war erst cool und dann war der Bambus, aber auf einmal fadete der so direkt während des Kampfes weg, was so extrem billig aussah. Da habe ich nur gedacht, ey, wenn ihr den Effekt nicht bis zum Ende durchziehen könnt, dann macht ihn halt nicht rein. Oder macht halt so, dass sie schon während sie abgeschnitten werden, sich so dissolven, so wie es Zelda quasi immer macht mit dem Gras. Dass es, wenn es kaputt gemacht wird, kurz in die Luft geht und dabei sich verwirbelt und weg ist. Aber lasst nicht die Stöcke erst noch halb umkippen und sie dann wegfaden. Wie doof sieht das denn aus?
Ja, da gibt's einiges zu meckern, aber es ist halt Ubisoft, ne? Die haben immer so ihre Eigenheiten, die sie über die Jahre auch nie wirklich angegangen sind, beziehungsweise verbessert haben, oft auch verschlimmbessert.
Die sind so stur, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Ne?
Das sind so Sturköpfe. Ich frage mich bei keiner anderen Firma häufiger, wenn die mich mal einstellen würden und ich denen einfach mal so richtig Feedback mal ein Jahr lang permanent von Latz knalle, dann würde das alles so viel geiler werden. Aber die würden auch nicht hören.
Solange würdest du gar nicht überleben.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Auf gar keinen Fall. Nee, die sind sehr festgefahren in ihren Formeln halt. Ne?
Und ja, das auch ist in das, ihrer Stream-Qualität offensichtlich.
Und das ist auch das, was ich aber zu Star Wars meinte. So. Die sind sehr festgefahren in ihrem Sein als Spiele-Publisher und Entwickler. Das muss so laufen, wie die sich das vorstellen. Und unsere Formel funktioniert seit Anno 1800.
Anno 117, wie wir jetzt wissen. Und am Ende von jeder Show muss auch immer Yves Guillemot noch raufkommen, yeah, obwohl den da keiner mehr mag und keiner sehen will. Und er hat immer ein braun gebranntes Gesicht und sagt nur irgendwie, ja, wir haben niemanden entlassen, hallo, meine Familie. Und alle nur so, du Arsch.
Ja, hau ab. Ja. Ja, immer noch, ich finde es auch immer noch, ist ein problematischer Laden an sich, aber manche Spiele catchen mich halt. Vielleicht zum Schluss ein Wort noch zu Avatar, obwohl keiner von uns da so wirklich drin ist. Ich finde es auch filmtechnisch einfach furchtbar, langweilig und öde. Aber dieses Spiel, es sieht unglaublich aus. Ich muss es nochmal betonen, wie unfassbar gut dieses Spiel aussieht. Und das ist ein Ubisoft-Spiel, wo ich auch dachte, okay, was ist da passiert? Warum ist das so signifikant hübscher als alle anderen Ubisoft-Spiele?
Das macht die Lizenz. Avatar ist ja auch hübsch anzusehen. Das ist ja auch das, was Leute, glaube ich, so catcht. Das ist halt sehr oberflächlich geil dann. So grün und schön und Oase und Dschungel und Himmel und was weiß ich nicht alles zusammen.
Also wer da drin steckt in der Thematik, da wird es auch eine Erweiterung für geben. Wollte ich nur kurz noch mal einwerfen.
Das stimmt, dieses Story-Ding, was sie dafür reingekündigt haben.
Ja.
Aber um diese Beratungsresistenz nochmal anzusprechen, ich habe mir direkt danach die Apple-Präsentation angeschaut, die so geil auch wieder gemacht worden ist. Also, boah, Wahnsinn, was die da auch reinstecken. Und egal, welcher Teamleiter, welche Teamleiterin von irgendeinem Side-Project dort auf die Bühne darf, die machen es ja immer ganz cool, dass sie sagen, hier ist jetzt die Teamleiterin von der KI-Entwicklung, hier ist der technische Leiter von Blablabla und so. Die dürfen ja dann immer auf die Bühne und dann auch ihre Rede dort halten. Und die haben ja ein super Casting. Also das trainieren die, glaube ich, auch wahnsinnig viel mit Leuten, die halt so denen beibringen, wie man auf der Bühne Inhalte rüberbringt. Und dass der CEO, der Mitgründer von Ubisoft, seit 20 Jahren oder was am Ende bei der E3 auf die Bühne geht und über den Teleprompter stolpert. Ja? Also, dass der nicht einmal eine Stunde ein Training sich geben lässt, wie man auf der Bühne einen Teleprompter liest.
Ja, der ist aber auch kein Native Speaker, Leute. Franzosen sprechen kein Englisch.
Aber er wirkt halt immer mehr wie CEO auf Wish bestellt. Jedes Jahr mehr.
Also der hatte drei Sätze und er hat das nicht geübt, so wie es aussah. Der ist dahin und hat vergessen, dass der letzte Satz Thank you for playing noch kommt und hat Luft geholt und dann war klatschen. Das war so awkward. Aber das ist ja immer so, wenn der auf die Bühne geht. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass der kein Englisch kann. Wenn du einen Satz auf dem Teleprompter liest, dann kannst du das üben. Also Elvis hat auf Deutsch Lieder gesungen und wusste nicht, was er da singt, ja? Weil er
das in Lautschrift einspielt. Das ist die Instant-Moin-Folge, wo wir Elvis Presley mit Yves Guillemot
vergleichen. Ja, oder die Beatles.
Ja, Arschlöcher, passt.
Oder die Beatles, die haben das dann halt einfach lautschriftmäßig sich einstudiert und gemacht, aber Yves Guillemot hat nicht den Anspruch, da professionell auf der Bühne Tschüss zu sagen. Ich verstehe das halt einfach nicht. Warum geht er dann überhaupt auf die Bühne?
Das stört mich ehrlich gesagt null. So. Der Typ ist mir auch einfach egal, ob der jetzt da noch 10 Minuten auf der Bühne steht oder
zwei. Die Sache ist halt, aber er ist ja nicht egal, deswegen magst du die Firma ja auch nicht mehr so. Das ist schon auch Grund der Sache.
Ja, aber ich mag ihn ja nicht, weil er kein ordentliches Englisch spricht und nicht zwei Sätze gerade aussagen kann, sondern ich mag ihn nicht, weil er anscheinend ein Arschloch ist. So.
Oder weil er die Firma halt nicht vernünftig im Griff hat, sodass es da vernünftig zugeht, ja.
Aber ich finde, das spricht Bände. Diese Körpersprache, mit der man da am Ende auf die Bühne geht und seinem Team dankt und das dann irgendwie so rüberbringt, dass es echt aussieht, als wäre er gerade eben drüber gestolpert.
Ich fand am besten den jungen Mann, der so eine pinkfarbene Shorts anhatte.
Ja.
Und sein Gesicht sprach einfach Bände so. Er wollte nicht dort sein. Er wollte nicht auf dieser Bühne stehen. Und das fand ich beklemmender, ehrlicherweise. dass er nicht, er war der Einzige, der nicht gelächelt hat und der nicht irgendwie Spaß an der Sache hatte, sondern der stand da. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Social Awkwardness oder sowas und hat keinen Bock dazu stehen, muss aber trotzdem. Ja, das hat man ihm angesehen, dass er nicht wollte.
Ja, naja. Fazit, was würdet ihr sagen? Also ich
da fand, haben zwei Blockbuster gefehlt. Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin.
Nein, das war jetzt ja meine Frage. Ja. Was hat euch gefehlt? Also natürlich, klar, wie immer hat Splinter Cell natürlich gefehlt. Ist ja klar, dass da nichts Neues kam. Mir hat so ein bisschen so ein One More Thing am Ende gefehlt, so ein kleines Goodie, weil das Einblendung, ein Reboot eines bekannten Spiels 2026 zählt für mich da nicht. Also da hätte mir noch ein Ubisoft-Goodie am Ende gefehlt.
Ja.
Mir hat Just Dance auf der Bühne gefehlt. Ich wollte es nur ganz kurz. Nein, wirklich.
War in der Pre-Show sogar als
VR. Ja, ja.
Rettung genau. des VR-Genres.
Genau, das, also das ist ja schön und gut, aber die Tänzer auf der Bühne zu haben, das ist cool, immer ein Spektakel und das war immer das geile Opening von Ubisoft und dass sie das nicht mehr machen, finde ich einfach traurig für die Veranstaltung.
Ja, stimmt. Das war nicht so schön. Ja, ich habe ja vieles schon mittendrin gesagt. Also das mit der Streamqualität, wenn sie das noch ein drittes Mal so vergeigen wie jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das geht halt einfach nicht. Das ist, diese Veranstaltung war auf mehreren Ebenen, vom CEO bis runter, dermaßen unprofessionell auf so vielen Ebenen, dass man da wirklich stirnrunzelnd sich fragen muss, was da eigentlich losgeht und wie stur dieser Verein eigentlich ist. Und das merkt man halt auch bis in die Games rein, die eigentlich sehr viel Potenzial haben und vielversprechend sind. Und trotzdem gibt es immer noch die Möglichkeit, dass da richtig geile Sachen bei rumkommen können. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings nicht die allerhöchste. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt am Ende bei rumkommt. Sie haben es gerade so halt hingekriegt, dass alles noch, dass sie da sein dürfen. Aber man merkt, dass der Laden halt auch immer kurz vorm Exitus sein könnte oder kurz vorm Aufkaufen ist. Das ist nach wie vor so.
Also mit dem Star Wars Spiel werden sie sich, glaube ich, ein bisschen rehabilitieren können. Ich glaube, das wird ein Riesenhit. Assassin's Creed wird wahrscheinlich ein Hit, weil es einfach immer Assassin's Creed ein Hit wird und Japan als Thema zieht. Ich glaube, mit diesen zwei Projekten sind sie erstmal safe. Wie ordnest du denn X-Defiant ein? Da haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen. Ja, das wird ja auch nochmal ein GSK-Update, Achtung Polizei, bekommen. Ist das was in der Community ankommt? Ist das ein gutes Spiel? Das ging ja so völlig an uns vorbei.
Das kann ich noch nicht final einschätzen. Also ich habe es angespielt. Mir ist es auch wieder zu bullet spongy dafür, dass es ein realistisches Szenario hat. Ist
Counter-Strike-artig,
genau, Valorant-artig. So, richtig, ja. Werde ich noch mehr mitspielen und im Brunch mich dann melden. Also aktuell habe ich das Gefühl, es geht eher an der Zeit vor allen Dingen vorbei. Und es kommt raus in einem Genre, das vollkommen überladen ist und wo es zu viel Angebot gibt.
Ja. Na gut. Hat dir denn was gefehlt, Manu?
Splinter Cell irgendwie in irgendeinem.
Hübsche, ja. Hübsche Hundehintern.
Ja, hübsche, das auch.
Hübschere Hundehintern, genau. natürlich, wie immer, wenn Ubisoft Rayman. Mainz auf der Bühne kommt, ja, das sowieso. Aber wenn Ubisoft Mainz auf die Bühne kommt, muss ich natürlich immer fragen, wo bleibt das nächste Battle Isle? Das würde ich mir ja wünschen, dass sie kein Anno machen, sondern mal Battle Isle.
Ding als, ist so Lizenz. Tot, aber ja.
Aber die Lizenz haben sie noch. Nee, ansonsten, klar, hatten wir ja in dem letzten Cast auch schon gesprochen, Beyond Good and Evil hatte ich ja nicht mit gerechnet, aber wäre natürlich trotzdem schön gewesen, da was zu sehen.
Da werde ich mir demnächst mal den Spaß machen, wer Lust hat, die Einladung. Ich gucke mir nochmal die E3-Präsentation an von Beyond Good and Evil 2, als es groß angekündigt wurde und irgendwie eine halbe Stunde Sendezeit bekommen hat und gucke mir das nochmal live on Stream an und mache nochmal eine Reaktion.
Das, weil das war
Ding
so
ist ja
schön,
offensichtlich
ne?
tot, bevor nichts mehr ist. Die sind halt wahrscheinlich in irgendeinem NFT-Shit jetzt so versunken und es hat so viele Milliarden gefressen, dass das Ding einfach irgendwo in einem Büro so vor sich hin dümpelt.
Das war mit die geilste PK, wo ich je selber vor Ort war, ganz ehrlich. Weil da als erstes steht der Joseph Gordon-Lewitt auf der Bühne und dann steht da auch noch Elijah Wood später für hier Transference. Das war richtig nice, Alter. Das war richtig gut. Da waren richtig tolle Leute mit tollen Titeln und tollen Sachen. Da gab es auch eine Tanzeinlage. Da war die Welt noch in Ordnung bei Ubisoft. Zumindest.
Man darf auch nicht vergessen, so wie Beyond Good and Evil 2 angekündigt wurde, jetzt mal abgesehen von dem NFT-Bullshit, würde das immer noch eine Nische besetzen, die gerade super offen klafft. Also Elite Dangerous stürzt gerade richtig fies ab. Star Citizen ist halt immer noch nicht fertig. Und so eine richtig geile Space Sim, die so deep ist wie das, was angekündigt wurde, würde gerade immer noch knallen können. Aber
das wird ja nicht
fertig. Wahrscheinlich wird Star Citizen fertig, bevor irgendwie Beyond Good and Evil in dieser Art käme.
Das wäre auch keine Space Sim, oder? Beyond Good and Evil?
Das war eine Space Sim, die sie da angekündigt haben. Ja,
Sim übertrieben.
Nee,
aber
Ubisoft macht doch nichts so richtig Deepes. Die machen doch immer nur so Blockbuster sehr oberflächlich.
Deswegen kommt es ja auch nicht. Aber das, was sie in der halbstündigen Präsentation angekündigt haben, war eine krasse Space Sim. Hm. Mit Handel, da war Elite mit drin. Da war alles mit drin, was diese Spiele gut macht. Und deswegen wird es ja auch nicht fertig.
Ja, man hatte da schon den Eindruck, so was, das ist viel zu überladen, was ihr da alles reinpackt.
Natürlich, das macht es ja so spannend und so cool und so eigentlich geil. Aber deswegen kommt es ja offensichtlich auch nicht.
Ja, nun.
Ja, nun, das war's.
Haben wir auch über das gesprochen, was eigentlich gar nicht kommt.
Ansonsten war es solide, würde ich sagen. Also ich fand es schön, dass es vor Ort war. Zwei interessante Sachen dabei, vielleicht zwei, drei für je nachdem, welches Genre man hat, aber keine großen Überraschungen, weil es ja eben einfach alles.
Aber es war zu erwarten.
Ich mag halt ja immer mal so diese Lehrereinschätzung mit dem Schulnotensystem und da muss man dann immer auch diese wörtliche, ne, wenn man immer geht, so sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft. Und ich habe halt zu viele Mängel gesehen an diesem ganzen Abend. Ich sage nicht, dass Outlaws mangelhaft wird oder so, aber dem ganzen Ding als Gesamtkonstrukt würde ich eine 5 geben. Weil da zu viele Mängel sind. Viele krasse Mängel. Doch.
Niemals, das war locker eine 3.
Nicht mit der Streamqualität. Mit der Streamqualität kann es gar keine 3 sein. Kann nicht befriedigend sein.
Hä, das ist doch geht schon im Endeffekt nicht. Ist das völlig egal für das, was sie gezeigt haben und für die Aufmachung, für die Stimmung vor Ort. Das ist doch alles. Da ist doch die Streamqualität nicht so entscheidend, finde ich. Für mich halt schon und für der denkt halt gerade in Unternehmenssicht. Aber ich als Zuschauer, mir ist auch Grafik egal, von daher ist es wurscht. Aber dann können sie
demnächst Vektorgrafik da machen.
Ich fand's natürlich auch seltsam, aber ich dachte jetzt nicht, weil der Stream pixelig war, ist diese ganze Ubisoft-Präsentation ein totaler Reinfall gewesen.
Wie lange kennst du den Michi?
offensichtlich nicht lange genug.
Moment, es geht wirklich nur darum, wenn die Live-Veranstaltung bewertet wird. Und die Live-Veranstaltung war kaum ersichtlich, was sie uns eigentlich, oder hat die Qualitäten, von ihren Produkten nicht vernünftig rüberbringen können. Dafür musste man sich das Wort danach angucken. Dann ist es eine andere Geschichte, wenn wir das mit reinnehmen.
Das war bei Xbox aber auch.
Nein, da brauchen wir nicht reden.
Ey, doch, ganz
Microsoft
ehrlich,
hatte eine gute Streamqualität und hatte auch das
ja, alles aber dafür haben die Trailer größtenteils nichts verraten und du musst da nachher erstmal nachschlagen, worum es überhaupt geht. Das zähle ich auch
dazu. Das ist ein anderer Aspekt, wo ich sagen würde, auch das hat Ubisoft insgesamt sehr viel besser gemacht, da das Gameplay zu zeigen und offener zu sein generell und auch wirklich rüberzubringen, was man am Ende spielt, ob das jetzt gut oder positiv ist, aus Unternehmenssicht ist wieder was anderes. Da wäre ich absolut bei dir, aber solange halt diese Grundvoraussetzung irgendwie nicht gegeben ist, könnte ich diese Veranstaltung halt nicht positiv bewerten. Und würden sie dann diese Sachen aber auch ausbügeln, wäre direkt ein größerer Notensprung sozusagen möglich.
Discord, hilf!
Ich gebe 3 von 5 Hundehintern und wenn ihr aber der Diskussion gerade eben, nicht im Stream, sondern eurer Diskussion und deswegen würde ich jetzt mal den Sack hier zumachen. Das war unsere E3, nicht E3, nein, darf ich ja nicht mehr sagen, die E3-Like.
Was? Nicht E3 Game heißt Fest. Es immer noch, Punkt.
Summer of Game Fest Recap Woche.
Summer of Game Fest, das ist so großartig.
So, Mann, dieses Anno. Ich freue mich auf viele der Spiele, die jetzt da gezeigt wurden. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt diese Cast-Folge zu Ende. Ich fand schön, dass ihr alle dabei wart. Es hat wie immer sehr großen Spaß gemacht, die Live-Shows zu gucken. Vielleicht sind wir ja nächstes Jahr mal vor Ort. Hätte ich richtig Lust darauf, mit euch Mann. LA unsicher zu machen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr von diesen komischen Diskussionen über Hundehintern, Sky Dumont und Streamqualität hören, dann unterstützt uns auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Dann bekommt ihr auch 3 Bonus-Episoden oder 2 Bonus-Episoden pro Woche, zusätzlich zur freien Brunch-Folge, die ja diese Woche ausgefallen ist.
So machen wir's.
Okay.
Bis bald. Macht's gut.
Tschüssi.
Bis zum Brunchikowski. Tschüss.